Es ist interessant, jedes Mal, wenn jemand innehält und mal beginnt so nachzudenken, für was lebe ich überhaupt? Stimmen meine inneren Werte noch und so? Und trifft dann die Entscheidung, Gott die höchste Priorität zu machen, zu geben, dann wacht auch Opposition auf. Heißt, willst du für Gott allein leben, klebt dir der Teufel auf den Fersen. So auch bei Nehemia. Voller Schwung und Begeisterung haben also die Leute sich an das Werk, an den Bau der Mauer gemacht, Gott neue Ehre zu geben, und keine Sekunde später kamen Angriffe. Vor 14 Tagen haben wir uns dort drei Taktiken des Feindes angeschaut und untersucht. Da war Spott, Androhung von Gewalt, Entmutigung. Ihr erinnert euch ja, Nehemias Reaktion darauf war gewesen bei Gebet. Die Antwort auf Spott ist Gebet. Die Besinnung der wirklichen Werte sozusagen. Heißt, mach dich jemand klein, dann bring das, was Menschen dir bringen, bring es einfach Gott. Das heißt das. Ähnlich bei Androhung von Gewalt. Hier ist die Antwort wachen und beten. Wir hatten das angeschaut. Und auch bei Entmutigung sind wir nicht einfach nur so ausgeliefert. Nehemia, der zeigte uns drei Kontermöglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Erstens, organisiere dich neu, heißt, bist du entmutigt, nimm dein Leben einfach mal anders in den Fokus. Hast du ein Problem, pack's anders an als vorher. Zweitens, erinnere dich daran, wer Gott ist, was sein Wesen ist, denke an seinen Charakter, erinnere dich an seine Verheißung, seine Güte, seine Treue, seine Nähe und so. Heißt, fürchte dich lieber vor Gott als vor dem Feind. Wer Gott fürchtet, gewinnt Leben. Das hatten wir untersucht. Und das dritte, Umgang mit Entmutigung, widerstehe. Streitet für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser, sagte Nehemia, da steht nicht, streitet mit euren Brüdern und euren Söhnen und Frauen und so. Klarer Nachweis dafür, dass Gott in einem Leben oder in einer Gemeinde am Werk ist, ist ein wirklich positiv verändertes Leben. Allerdings, wenn Satan es schafft, dass Christen miteinander streiten, statt sich darum zu kümmern, dass verlorene Rettung finden, dann hat er einen Meisterstreich gelandet. Wie oft verteidigen einige Heilige aus der Gemeinde sozusagen mit großer Hingabe ihre Wahrheit, während die Mauer am Ende in diesem Bild brach liegt und Menschen für immer verloren gehen. So, lasst uns neu deshalb Wichtiges wirklich wichtig nehmen. Und Johannes, der jünger Johannes, der hat da so klar geschrieben, dass keinerlei Zweifel bleibt. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten oder schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und als wahr erweisen. 1. Johannes 3,18, ja? Und wenn alles nicht klappt, das Werk durch die Attacken von außen aufzuhalten, dann versucht es der Feind durch Attacken von innen. Vergesst nicht, unser Feind ist sehr, sehr clever. Vor einiger Zeit las ich, Menschen sind sehr, sehr kreativ im Erfinden von Waffen. Im Zweiten Weltkrieg, da hatten die Russen eine Idee, Hunde so zu trainieren, dass sie die Unterseite von Panzern mit Futter assoziiert haben, ja. Und sie wollten dann den Hunden Bomben auf dem Rücken binden und dann auf deutsche Panzer loslassen. Das Ganze ging mächtig in die Hose. Es klappte, die Hunde zu trainieren, dass sie die Unterseite von Panzern mit Futter in Verbindung gebracht haben. Aber tatsächlich taten sie es nur mit russischen Panzern. Dumm gelaufen, ja. Der Feind, mit dem wir es zu tun haben in unserem geistlichen Kampf, der ist ein anderes Kaliber. Satan ist lange genug im Geschäft, dass er ganz genau weiß, wie er sein Ziel erreicht. Hilft Spott, Androhung von Gewalt, Entmutigung von außen nichts, dann funktioniert es dann viel besser, Zerstrittenheit unter dem Volk Gottes von innen zu säen. Und einer seiner Lieblingswaffen ist dabei, den eigenen Vorteil zu suchen zum Nachteil anderer. Ergebnis: Zerstrittenheit. An den eigenen Vorteil zu denken, immer nur, ist Eigensucht. Da macht sich jemand selber zum Dreh- und Angelpunkt aller Dinge und alles muss dann nur nach seinen Gedanken gehen, wann und wie immer er will. Kann natürlich nicht lange gut gehen. Bevor ich es erzähle, lesen wir den Text. Heute machen wir ganz viel aus Kapitel 5 und dann aus Kapitel 6. Also schauen wir und passen mal richtig auf. Ich lese mal Kapitel 5 einige Verse vor. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter, wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet, wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch von demselben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade wie ihre und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und die Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte ihnen, ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen, soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden? Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht Ehrfurcht vor Gott haben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen und nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein, Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Darauf berief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter einen Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte, wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttelt und leer sein. Die ganze Versammlung antwortete, Amen, und sie gelobten dem Herrn. Und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Auch ich verzichtete von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter in Juda zu werden, für mich und meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben eines Statthalters, und zwar für die ganzen 12 Jahre, vom 20. bis zum 32. Jahr der Herrschaft von König Artaxerxes. Dagegen hatten die früheren Statthalter, die vor mir amtierten, das dem Volk schwere Lasten auferlegt und neben Brot und Wein auch 40 Schekel Silber als Abgabe gefordert. Selbst ihre Untergebenen hatten das Volk übervorteilt. Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Soweit mal Kapitel 5. Größtes Hindernis in unserer christlichen Arbeit ist Zerstrittenheit unter dem Volk Gottes, verursacht durch die Selbstsucht einiger weniger. Wie war das passiert? Es ist so schnell, sind so viele Juden nach Jerusalem zurückgekehrt, dass eine Hungersnot entstand. Und zusätzlich kam noch der Druck, hohe Steuern zu zahlen und so. Aber das, wisst ihr, war nicht das wirkliche Problem. Das eigentliche Problem war, dass einige im Volk Gottes dort diese Situation für sich ausgenutzt haben. Nicht alle waren arm. Es gab ein paar Reiche und die haben in dieser Situation die Gunst der Stunde gewittert und sie waren sehr hilfsbereit. Ja? Sie liehen den Armen Geld und nahmen Felder als Hypothek, damit die ihre Steuern zahlen konnten. Dafür gibst du mir halt so einen kleinen Zins von, was weiß ich, 15% oder 19% und so. Ich muss ja schließlich auch leben und so. Und manche traf das dann so hart, dass sie ihre Kinder in die Sklaverei verkauften. Und jetzt war es unmöglich, aus der Schuldenfalle rauszukommen. Ergebnis: Missverständnisse, Streiterei, Spannung, Zweifel, Spaltung innerhalb des Volkes Gottes. Dasselbe Volk, das vorher gemeinsam wie ein Mann an dem Ziel arbeitet, drohte nun hier wegen dieser Situation sich aufzureiben. Streitereien unter dem Volk Gottes sind immer das größte Hindernis für Wachstum. Wie ging Nehemia mit der Situation um? Vers 15 zeigt uns seine innere Einstellung hier. Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Das war der Grundtenor seines Handelns. Wir haben gerade gelesen, der Könige, der persische Herrscher ihn zum Gouverneur gemacht hatte. Unabhängig, wie hart es den Menschen traf, waren die Gouverneure, die vor ihm dran waren, die hatten gar kein Gewissen gehabt, mehr und mehr und mehr dem Volk abzuverlangen. Den Herrschern ging es immer gut, auch wenn es dem Volk schlecht ging. Hier sagt Nehemia allerdings, jeder macht das zwar so, aber ich nicht. Merken wir, seine Antwort auf das Problem war nicht überzeugende Argumente, nicht bessere Organisation oder schöne Worte. Seine Argumentation, seine Antwort basierte auf einem tadellosen, rechtschaffenen Leben, damit ihm keiner was anhaben konnte. Als Leiter konnte er sagen, die anderen tun es vielleicht, aber nicht ich. Wisst ihr, die Gemeinde und das Werk Christi, die stehen in viel größerer Gefahr, durch innere Zerstrittenheit zerstört zu werden, als durch Angriffe von außen. Meist liegt der Grund auf klammheimlich übernommenen falschen Maßstäben. Wie können wir dem begegnen? Nehemia zeigt es uns. Er sagt, ich mach da nicht mit. Nicht mit mir. Und zwar nicht nur einfach so, sagt er, dass mein Grund ist Furcht Gottes. Interessant, oder? Die Furcht Gottes war für ihn das Argument, nicht mitzumachen, was die anderen getan haben. Wie groß ist der Druck in unserer Gesellschaft heute, uns den Maßstäben der Menschen zu beugen? Menschenfurcht, um besser akzeptiert zu werden und so. Druck, der Teile der Bibel nicht mehr ernst zu nehmen. Fragen der Inspiration der Schrift, moralische Fragen, Schöpfung und Evolution, ethische Fragen. Ist es nicht liebevoller, einem behinderten Kind ein leidvolles Leben zu ersparen? Also treiben wir es ab. Vorehelichen Geschlechtsverkehr. Jeder macht's. Was ist das Problem, wenn wir uns doch richtig schön lieben? Ist es nicht eine liebevolle, gleichgeschlechtliche Beziehung besser als eine schlechte Ehe? Und so weiter und so weiter. Wie groß die Versuchung, ihr Christen, ihr würdet viel besser akzeptiert werden, wenn ihr endlich mal eure antiquierte Haltung aufgeben würdet. Und schon beginnen Streitereien innerhalb des Volkes Gottes. Die einen sehen es so, die anderen sehen es anders und alle Argumente nützen nichts. Interessanterweise sind es die Menschen von außerhalb, die einen Unterschied von uns Christen erwarten. Nehemia, der Leiter hier, wirft sein schwerstes Gewicht in die Schale. Eigene Integrität aufgrund der Furcht Gottes. Andere Leute von außen, die mögen uns vielleicht nicht, die lachen und spotten und so, aber im Grunde genommen erwarten sie von uns als Christen einen positiven Unterschied in der Gesellschaft aufgrund von Ehrfurcht Gottes. Wenn jedoch uns Menschen, wenn wir uns vor Menschen und Menschenmeinungen jedoch mehr beugen als vor Gott, haben wir schon verloren. Vergessen wir nicht, wir haben einen Ruf zu bewahren. Wir können es uns nicht leisten, falsche Kompromisse zu machen. Wir dürfen nicht nachgeben, die Schrift einfach so zu interpretieren, wie es uns gerade besser ins Geschäft passt. Nicht mit mir, sagt Nehemia. Wie werde ich sonst vor Gott dastehen? Wie sagt der Römerbrief, Kapitel 12, ja, vielleicht erinnert euch, habt ihr Gottes großes Erbarmen noch vor Augen? Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit dem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Kompromisse mit dem Wort Gottes, nicht mit mir, sagt er. Fragwürdige moralische Maßstäbe, nicht mit mir. Lieblosigkeit, nicht mit mir. Hochmut und Härte, nicht mit mir. Wie würde ich sonst noch vor dem lebendigen Gott dastehen können? Es war der verstorbene Alan Redpath, der mal gesagt hat, nur die unaussprechliche Liebe Christi, die uns am Kreuz von Golgatha so deutlich gezeigt wurde, befähigt Menschen, Dinge abzulegen und Nein zu sagen, die uns normalerweise zu Fall bringen würden. Nein, allein schon wegen dem, was es Gott gekostet hat, mich zu erretten. Boah. Deshalb steh fest, leb ein Vorbild, leb rechtschaffen, ohne faule Kompromisse. Lass dich nicht täuschen, da kann jemand von außen nach außen hin eine richtig tolle Show hinlegen. Ich lese die Bibel, ja, ich glaube an Jesus. Und in Wirklichkeit ist sein Herz eine Güllegrube. Nehemia würde uns hier sagen, komm zurück zum Kreuz. Da, mach das doch, ja. Lass dich anstecken, neu anstecken von Gottes Liebe, die du dort siehst. Und lass es dich anstecken zu einem fröhlichen, neuen, hingegebenen Lebenswandel. Richten wir die Mauer der Attraktivität für Jesus auf, dass Menschen um uns herum angezogen werden von Gottes Wesen und Charakter. Wisst ihr, die Attacken, die hören nicht auf und so geht es weiter in Kapitel 6. Da finden wir noch 4 weitere Attacken in Form von Versuchungen. Dann ist es vorbei und das werden wir heute auch noch tun. Nochmal, ich lese ein paar Verse aus Kapitel 6. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lest ruhig mit. Sanballat, Tobia und der Araber Geshem sowie ihre übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geshem mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kephirim im Onotal zu treffen. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen, kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. 4-mal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Sanballat gab nicht auf. Das 5. Mal schickte er einen seiner Diener mit einem unversiegelten Brief. Darin stand, wie Geshem mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitet hast und dass du zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaust. Man erzählt sich auch, du wolltest ihr König werden. Du sollst Propheten bestellt haben, die den Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen, Juda hat wieder einen König. Es wird nicht ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können. Ich ließ ihm antworten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast es dir selbst ausgedacht. So versuchten sie alle, uns Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber sagte mir, jetzt erst recht. Eines Tages besuchte ich Shemaja, den Sohn von Delaja, den Enkel von Mehetabel, weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Innersten des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden sie kommen. Ich antwortete ihm, ein Mann in meiner Stellung flieht nicht. Und ich, wie dürfte ich es wagen, in den Tempel einzudringen? Ein solches Vergehen würde ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht. Ich hatte nämlich erkannt, dass Shemaja nicht von Gott beauftragt worden war. Er hatte zwar wie ein Prophet zu mir gesprochen, aber Tobia und Sanballat hatten ihn dafür bezahlt. Sie wollten ihn dazu benutzen, mir Angst einzujagen. Ich sollte dem Rat Shemajas folgen und ein Unrecht begehen. Dann hätten sie eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vom eigenen Volk verächtlich zu machen. Du, mein Gott, vergiss nicht, was Tobia und Sanballat mir angetan haben. Denk auch an alles, womit die Prophetin Noadja und die anderen Propheten mir Angst machen wollten. Dennoch wurde die Mauer vollendet. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, hatten wir es geschafft. Als die feindlichen Völker ringsumher das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass es unser Gott war, der dieses Werk vollbracht hatte. Während dieser ganzen Zeit standen Leute aus den ersten Familien in Judäa in regem Briefwechsel mit Tobia. Viele Judäer waren mit ihm durch einen Eid verbunden, denn er war der Schwiegersohn von Shechania, dem Sohn Arachs. Außerdem hatte Tobias Sohn Jonan eine Tochter von Meschulam, dem Sohne von Berachia, geheiratet. Diese Leute gingen so weit, in meiner Gegenwart die Verdienste Tobias zu rühmen und hinterbrachten ihm jede meiner Bemerkungen. Darauf schickte er mir Briefe, um mir Angst zu machen. Kapitel 6. 4 Attacken, 4 Versuchungen. Erstens die Versuchung zum Kompromiss. Gucken wir uns an. Zweitens die Versuchung zur Verleumdung durch Verleumdung. Drittens die Versuchung, sich selbst zu schützen. Und viertens die Versuchung, der Parteinahme wegen Familienbeziehung. Schauen wir uns die Sache mal an und wie Nehemia damit umging. Hier die Versuchung erstens zum Kompromiss. Komm, Nehemia, ich lade dich ein, treffen wir uns in Kefirim im Tal von Ono. Oh, Glückwunsch, ja, dein Job ist fast fertig, die Mauer steht schon, du hast einen echten guten Job geleistet, super. Aber nun lass uns nochmal über alles reden. Und Nehemia lehnt ab. Eigentlich klingt es doch toll, oder? Lasst uns zusammenkommen. Sanballat scheint es ja auch ernst zu machen, oder? Der lässt einfach nicht locker. Viermal schickt er dieselbe Einladung und viermal sagt Nehemia ab. Warum? Warum Nehemias Haltung? Schauen wir uns erstmal kurz an, was dahinter steckt mit lasst uns treffen. Das war keine Einladung zum Kaffeekränzchen. Vermutlich hätte er auch da nicht eingewilligt, einfach weil er keine Zeit hatte, dahin zu gehen. Aber mit zusammenkommen meinten sie eine Übereinkunft treffen. Treffen, um einen gemeinsamen Nenner zu suchen. Treffen, der Kompromisse verlangt. Das Wort wird unter anderem in der Bibel benutzt für die Übereinkunft zu einer Verlobung. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Oder um gemeinsame Sache zu machen. So ein Zusammenkommen. Und zu welchem Zeitpunkt kam genau dieser Vorschlag? Als die Mauer fertig war und kein Riss mehr drin. Das Einzige, was fehlte, waren die Tore. Die Torflügel waren noch nicht eingehängt. Nur eine Mauer ohne Torflügel nützt nichts, oder? Tore sind Kontrollpunkte. Tore reden von einem kontrollierten Einlass. Wer die Tore kontrolliert, kontrolliert alles. Wusstet ihr, dass das größte Bauwerk, menschliche Bauwerk, die chinesische Mauer, wirkungslos war? Warum? War sie nicht hoch genug? Durchschnittliche Höhe, ich habe nachgeguckt, 7 bis 8 Meter. War sie nicht dick genug? Sie war so trapezförmig, ja, fing unten mit 6 Meter an und oben war sie 3,50 Meter. War sie nicht lang genug? Konnten die Feinde drumherum reiten? Nein, das war es auch nicht. Was da war, die Feinde bestachen die Torhüter. So funktionierte das. Deswegen war es wirkungslos. Die Strategie von Sanballat und Geshem war hier echt clever. Kommen, wir treffen uns in Kefirim im Tal von Ono. Bedeutet, Nehemia, verlass deine Arbeit, komm zu uns ins Tal Ono. Wäre er darauf eingegangen, hätte das eine Distanz geschaffen zwischen Nehemia und dem Volk, das er weitergearbeitet hätte. Hätte für Nehemia bedeutet, weg von der Arbeit, weg vom Volk. Das ist schlecht für einen Leiter. Ohne Leiter heißt ohne koordinierten Schutz. Eine Distanz zu schaffen zwischen dem Leiter und den Geleiteten ist niemals gut. Leichtes Spiel für den Feind, die Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Nehemias Reaktion? Ich kann unmöglich kommen, meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. Die Arbeit, die ich angefangen habe, die lasse ich nicht unfertig zurück. Jetzt ist keine Zeit zur Ruhe, die Mauer muss gebaut werden. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das Abwenden von dem, was für Gott eine Schmach ist, noch weiter zu verzögern. Ihr erinnert an die Mauer, ja? Das ist eine coole Logik, finde ich. Und wisst ihr, wir haben einen, der ist größer als Nehemia, Jesus Christus. Da waren einmal die Leute so begeistert von Jesus, eine ganze große Menschenmenge zog mit ihm. Und was tut Jesus? Er sagt, lasst uns übersetzen auf die andere Seite des Sees. Das war wirklich klug. Warum? Er sagte nicht, lasst uns rüberlaufen. Nein. Ein Boot würde klar machen, um was es geht, wo jeder steht. Ein Boot, wisst ihr, ist ein hervorragendes Entscheidungsmittel. Ein Boot ist eine Entweder-oder-Entscheidung. Du kannst nicht mit einem Bein auf dem Land stehen und mit dem anderen Bein im Boot und dann auf eine Reise gehen. Wenn du das probierst, wirst du nach einer Zeit, kurzer Zeit, mächtig nass. Ein Boot ist ein Entweder-oder. Und kaum war den Leuten das klar, kamen schon die ersten Entschuldigungen. Matthäus Kapitel 8 kann man es nachlesen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihnen auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagt er, ich will dir folgen, wo immerhin du gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ist toll, oder? Ich will dir folgen, wo immer du gehst. Das hört sich doch so gut an. Warum steigt er aber nicht ins Boot? Er wollte nicht wirklich. Und Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel des Himmels haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Das ist eine eigenartige Antwort, oder? Füchse, Vögel, was soll das ja? Wir haben da gerade so einen Vogel, der versucht bei uns so ein Nest zu bauen. Der ist ein bisschen ungeschickt und der möchte es immer seinem Weibchen da zeigen und die schüttelt den Kopf und dann macht er bei uns nur lauter Schrott, ja. Ich habe das einem Freund erzählt, der sagt, das ist ein Vogel mit zwei linken Flügeln. Nein, ist ja auch egal. Aber was meint Jesus hier mit dieser Antwort? Füchse sind nachtaktive Tiere, oder? Auch wenn sie die ganze Nacht unterwegs sind und keinen Moment Ruhe haben, weil sie auf Nahrungssuche sind, dann gehen sie irgendwann am Morgen in ihren Bau und neigen ihren Kopf sozusagen und ruhen aus. Und Vögel? Vögel sind tagaktive Tiere. Den ganzen Teilen Tage flattern sie umher und so und suchen Nahrung und alles Mögliche. Aber auch für sie kommt ein Zeitpunkt der Ruhe, kommt die Dämmerung, suchen sie ihr Nest auf und neigen ihren Kopf und ruhen aus. Egal welche Geschöpfe, egal ob tagsüber oder nachts aktiv, ja, irgendwann nimmt jeder sich seine Ruhe. Doch der Sohn des Menschen, sagt hier, hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Solange er hier auf der Erde war, ruhte er nicht, den Namen des Vaters kundzutun. Er ruhte nicht, zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Solange es Menschen gibt, die noch ein verkehrtes, verbogenes Bild vom unsichtbaren Gott haben, solange es noch Menschen gibt, die in ihrer Sünde verloren gehen, weil die Schuld der Welt nicht bezahlt ist, findet der Sohn des Menschen keine Ruhe. Das Werk muss vollendet werden. Sein Werk muss vollbracht werden. Und als das geschehen war, als er dort am Kreuz hing und aller Welt zeigte, wie Gott wirklich ist, da rief er aus, es ist vollbracht, und er neigte sein Haupt, steht da. Nicht vorher. Und wir? Wie könnten wir das anders machen? Erst seit dieser Zeit können wir in seine Ruhe eingehen. In dem, der größer ist als Nehemia, in Jesus, da finden wir jemanden, der niemals aufgab, der niemals das Werk seiner Hände liegen ließ, bis es vollbracht war. In ihm finden wir jemanden, der keine faulen Kompromisse machte, der niemals irgendwo mit der satanischen Majestät verhandelte. Sein Leben war liebevolle Konsequenz ohne Wenn und Aber. Sollten wir das dann anders machen? Auf schmeichelnde Kompromisse hören? Mit den angebotenen Kompromissen ging es Sanballat und seinen Freunden um einen kontrollierten Einbruch in das aktive, attraktive Zeugnis des Wesens Gottes, das das Volk nun endlich aufrichten wollte. Das darf nicht sein. Doch verwechseln wir nicht, ja, es gibt auch andere Kompromisse. Ein liebevoller Kompromiss und Kooperation ist nützlich und gut, wenn es um nicht geistliche oder moralische Fragen geht. Wie gut ist es in einer Ehe oder anderen zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwo einen liebevollen Kompromiss zu finden, damit man wieder fröhlich zusammenleben kann. In geistlichen und moralischen Fragen können wir uns keine faulen Kompromisse leisten. Tust du das, hast du dem Feind das Tor überlassen. In der ganzen Angelegenheit hier, da zeigt Nehemia große geistliche Entschiedenheit. Viermal wurde dieses Anliegen an ihn herangetragen, doch was das erste Mal schon falsch war, war auch das vierte Mal noch falsch. Es wird nicht besser durch Wiederholung, oder? Lernen wir davon. Erlaub dir keine Kompromisse in geistlichen und moralischen Fragen und sei die Versuchung noch so groß. Tust du es, durchlöcherst du die Mauer der Attraktivität in Menschen ein liebevolles Herz für das Wesen Gottes zu wecken. Zuerst werden die Leute hingehen und klatschen Beifall, nach kurzer Zeit nehmen sie Gott weniger ernst und nachher gar nicht mehr ernst. Nach kurzer Zeit finden sie Gott eben nicht mehr attraktiver, sondern weniger attraktiv, weniger heilig, weniger fähig, weniger das einzig stabile Fundament, das ein Leben tragen kann. Das war die erste Versuchung. Zweite Versuchung. Sanballat, der gab hier nicht auf. Das fünfte Mal schickte er einen seiner Diener mit einem unversiegelten Brief, steht da. Darin stand, wie Geshem mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und dass es ihr zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaust. Man erzählt sich auch, du wolltest ihr König werden. Du solltest Propheten bestellt haben, die den Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen, Jude hat wieder einen König. Es wird nicht ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können. Ich ließ ihm antworten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast dir das alles selbst ausgedacht. So versuchten sie alle, uns Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber sagte mir, jetzt erst recht. Ein unversiegelter Brief, ein offener Brief. Das ist eine nette Strategie, oder? Normalerweise waren Briefe auch damals verschlossen. Es gab also keine Briefe, es gab Schriftrollen, ja? Aber da war ein Siegel drauf. Die waren aufgerollt, versiegelt, sodass man nur der wirkliche Empfänger, der Adressat, die Rolle öffnen konnte. Hier war es kein normaler Brief, sondern ein offener Brief. Malen wir uns das mal eine Sekunde aus, ja? Als der Briefträger am Abend nach Hause kam, sagte er seiner Frau, hey Schatz, ja, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Schon wieder hat Sanballat schon zum fünften Mal dem Nehemiah einen Brief geschrieben und so. Du wirst nicht glauben, ihm ist ein Treffen so wichtig. In der Eile hat er vergessen, seinen Siegel drauf zu tun und das Ding zu verschließen. Du komm, Schatz, sag mal, hast du was entziffern können? Ja, aber du musst mir versprechen, es für dich zu behalten. Ach hey, du kennst mich doch. Sag schon, was steht drin, ja und so. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich hat der Sanballat recht, ja. Hast du dich mal gefragt, warum dem Nehemiah die Mauer so wichtig ist? Ist dir mal aufgefallen, wie er mit unseren Landsleuten umgesprungen ist, als sie den Armen Geld geliehen haben? Öffentlich wies er sie zurecht, öffentlich posiert er da als Leiter, dem man auf keinen Fall widersprechen darf. Vielleicht, ja, ist was dran, was da so Sanballat durchleuchten lässt. Nehemiah tut es nur für sich. Manchmal glaube ich, der hat Ambitionen, König zu werden oder so. Na gut, ich meine, der wird ja auch nicht jünger und so, Altersarmut und so weiter. Der wird ja auch an die späteren Tage denken und so. Ach ja, beim Volk Gottes ist es wie bei allen anderen auch. Jeder ist sich selbst der Nächste und so. Als Briefträger kriege ich da so allerhand mit. Aber bitte behalt's für dich. Und die Frau geht zu ihrer Nachbarin. Hast du schon gehört? Ja, mein Samuel, da hat er in den Brief reingucken können. Und du glaubst nicht, aber versprich mir, du musst für dich behalten. Gerüchte, Verleumdung, die folgen immer dem gleichen Prinzip. Erstens, sie kommen mit dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Da kommst du zu einer kleinen Gruppe von Menschen und du merkst, eben haben sie noch richtig fröhlich, lebhaft sich unterhalten, jetzt plötzlich sind sie still. Was war wohl das Thema, über was sie geredet haben? Du. Verleumdungen leben von Heimlichkeit und Mangel an Transparenz. Sie lieben Finsternis mehr als das Licht. Zweitens, Verleumdungen oder Gerüchte haben immer einen zweifelhaften, negativen Aspekt einer Person zu tun, die gerade nicht da ist natürlich. Wer hört schon hinter vorgehaltener Hand da, boah du, der Daniel, das ist so ein toller, cooler Typ, immer freundlich und geistlich und so. Wer würde das sagen? Man sagt die schlechten Dinge, nicht die guten, ja. Drittens sehen wir, Verleumdungen, Gerüchte wirken anziehend, weil sie die Person, der sie erzählt werden, scheinbar aufwertet. Du gehörst da quasi mit zu einem kleinen Kreis der Auserwählten, die es wirklich wissen. Und die anderen haben ja keine Ahnung, die sind halt so ein bisschen naiv und so. Aber ich habe die Information und jetzt darf ich dich dran teilhaben lassen, da wirst du aufgewertet. So eine Aufwertung kann ich gerne verzichten. Viertens, Gerüchte wurzeln oft in einer Motivationsbeurteilung. Das tut der doch nur weil. Dabei ist Motivation bei Definition eine Sache, die du gar nicht wissen kannst, es sei denn, der Betroffene hat dir die Motivation gesagt. Falls nicht, ist das alles nur Ratewerk und wahrscheinlich liegst du falsch. Pass also auf, wenn was du einer anderen Person unterschiebst, denn was du da tust, ist nur ein Spiegel von dir selbst. Hast du nämlich in deinem eigenen Herzen keine Ahnung von solchen Tendenzen, vermutest du es auch nicht bei anderen. Also pass auf, ja, mit jedem Gerücht, das du weitergibst, offenbarst du was von dir selbst. Und fünftens, Gerüchte leben von Verbreitung. Hörst du deshalb ein Gerücht, lass es wie in eine Sackgasse fahren. Und falls du es nicht verhindern kannst, überhaupt zu hören, reinzulassen, lass es auf keinen Fall wieder raus. Was war bei Nehemiah hier die Versuchung? Der offene Brief sollte ihn in Furcht versetzen. Sie versuchten uns Angst zu machen, in der Hoffnung, dass wir aufgeben würden. Angst kommt hier immer wieder vor, oder? Wie kannst du mit sowas umgehen? Wie kann man Gerüchte kontern? Ein Freund von mir, der hat mir mal erzählt von einem schottischen Prediger, dessen Frau psychisch krank wurde. Und in ihrer Krankheit verbreitet sie lauter Lügen über ihren Mann in der Gemeinde. Lauter erfundene Geschichten, ja, alles negativ, kein bisschen wahr. Was konnte er tun? Sich verteidigen? Was meine Frau da sagt, stimmt nicht? Schwierig, oder? Was macht Nehemia? Dreifache Reaktion. Er gibt erstens eine kurze, bündige Antwort. Zweitens, er macht weiter mit der Arbeit. Und drittens, er betet. Offen kam der Brief, öffentlich reagierte. Was du dort schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen, das hast du dir selbst ausgedacht. Kurz, bündig, knapp, fertig. Seine öffentliche Reaktion zwingt das Heimliche, das ja eigentlich im Grund öffentlich, also oft gedacht war, ans Licht zu kommen und sich mit der Wirklichkeit messen zu lassen. Gerücht, du hast einen Propheten den Auftrag gegeben, auszurufen in Jerusalem, Juda hat wieder einen König. Wirklichkeit, falls so ein Prophet existiert, dann muss er auffindbar und befragbar sein. Okay? Messen mit der Wirklichkeit. Und er macht weiter mit seiner Arbeit, er gibt nicht auf. Gerüchte einzudämmen ist wie der Versuch, irgendwo so Löwenzahnsamen einzusammeln und wieder an die Pflanze dran zu bappen. Hoffnungslos, geht nicht. Deswegen arbeitet Trill still und treu weiter. Campbell Morgan, ein Bibellehrer, der wurde mal Opfer hinterlistiger Gerüchte und Verleumdungen und seine Reaktion war typisch für ihn. Er sagt, irgendwann wird sich's totlaufen, in der Zwischenzeit gibt es noch so viel zu tun, das kann ich nicht liegen lassen. Und er machte weiter. Nehemia hier betete. Es war wieder eins von diesen Telegrammgebeten, nun Herr, stärke meine Hände. Dritte Versuchung, dann haben wir es gleich geschafft. Die Versuchung, sich selbst zu schützen. Eines Tages besuchte mich Schemaja, dem Sohn von Delaja und Enkel von Mehetabel, weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Innern des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden sie kommen. Du bist in Gefahr. Ja. Schau nur, ich habe mich schon eingeschlossen und sowas. Die sind gegen uns und du musst auch mal an dich denken. Und sie wollen eigentlich kommen, um dich umzubringen. Im Tempel sind wir sicher. Nee, mir wackelt hier keinen Moment. Sollte ein Mann wie ich davonlaufen? Nein, mein Lieber, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Vers 12, ich hatte nämlich erkannt, dass Schemaja nicht von Gott beauftragt war. Er hatte zwar wie ein Prophet gesprochen, aber Tobia und Sanballat hatten ihn dafür bezahlt. Wie hatte Nehemia das erkannt? Wie kam er der Sache auf die Spur? Wie konnte er so schnell die Sache durchschauen? Dieser hier, der war wie ein Prophet, ja, ich habe ein Wort für dich von Gott, geh in den Tempel, dort bist du in Sicherheit. Klingt doch richtig toll, oder? Wie konnte Nehemia das durchschauen? Erstens, Nehemia kannte Geschichte und zweitens, Nehemia kannte seine Bibel. Nehemia kannte Geschichte, der Text gibt uns hier so einen kleinen Hinweis, ja, durch den Heiligen Geist. Wie wird der Prophet Schemaja beschrieben? Schemaja, der Sohn Delajas, Enkel von Mehetabel. Und dann? Bupp, hört der ganze Stammbaum auf. Aus Ende. Es ist gerade so, als wollte der Heilige Geist uns so einen Hinweis geben, studier da mal ein bisschen weiter. Und dann guckt man bei Mehetabel nach und tatsächlich, der Kerl kam von den Edomitern, die schon immer Feinde Gottes waren. Schemaja konnte es nicht gut meinen. Und zweitens, Nehemia kannte seine Bibel. Nehemia war kein Priester, natürlich nicht. Dabei war es Gottes Gebot, dass kein Priester weiter hingehen konnte bis zum Brandopferaltar. Die Priester durften da zwar in den Tempel, aber in das Innerste, in das Allerheiligste, durfte auch dort nur der Hohepriester am Yom Kippur-Tag. Nehemia hat also sofort die Sache durchschaut und seine Reaktion zweifach. Erstens, mache ich nicht mit. Es geht gegen meine Überzeugung, für mich alleine für Sicherheit zu sorgen. Was würde das über mich aussagen? Wie sollte das denn laufen? Sollte ich davonrennen? Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Und zweitens, es ist gegen Gottes Wort. Gottes Anweisung ist es, dass nur der Hohepriester nur einmal im Jahr in das Innerste des Tempels gehen kann. Ich mache das nicht. Ich werde es nicht tun. Sie wollten ihn dazu benutzen, mir Angst einzujagen. Ich sollte dem Rat Schemajas folgen und ein Unrecht begehen. Dann hätten sie Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich von meinem eigenen Volk verächtlich zu machen. Wie oft hat Angst schon zur Sünde geführt? Doch was ist die richtige Reaktion auf Furcht? Angemessene Furcht vor Gott. Wer in der richtigen Weise Gott fürchtet, fürchtet sich nicht vor nichts anderem mehr. Und jetzt, in den letzten paar Sekunden, die vierte und letzte Versuchung, dann haben wir es überlebt. Versuchung der Parteinahme wegen Familienbeziehung. Vers 17 bis 19. Tobia, der Ammoniter, hatte verwandtschaftliche Beziehungen zum Volk Gottes. Er selbst war der Schwiegersohn eines angesehenen Juden und sein Sohn hatte die Tochter Meschulams geheiratet. Viele angesehene Juden fanden es völlig okay, sich dem Tobias zu verpflichten, obwohl er nicht zum Volk Gottes gehörte. Und da sind sie hingegangen und haben ihn bombardiert mit seinen Vorzügen und seiner ganzen positiven Haltung und so. Und gleichzeitig machte Tobia durch Briefe aufmerksam, welches Gewicht er denn in der Gesellschaft hat und wie schlecht es sich für Nehemia auswirken würde, wenn Nehemia das nicht berücksichtigen würde. Merkt ihr, wie viele Probleme in Gemeinden sind schon entstanden, weil ein Familienclan besonders behandelt werden möchte, weil er so eine wichtige Stellung hat und man eben mal auch ein Auge zudrücken muss. Nehemia durchschaut es. Und das Werk wurde in 52 Tagen vollendet. Die Völker drumherum mussten einsehen, heißt es Vers 16, dass es unser Gott war, der dieses Werk vollendet hat. Attacken des Feindes, Nehemias Reaktion. Wir haben eine ganze Reihe betrachtet, 8 insgesamt. Vielleicht hast du die meisten wieder vergessen. Diese 3, die ich jetzt nochmal schnell wiederhole, vergiss auf keinen Fall. Egal wie die Versuchung aussieht, verlasse niemals Gottes offenbarte Wahrheit. 2, setz die richtigen Prioritäten und jage ihn nach. Und 3, fürchte dich Gott und sonst vor nichts. Amen. Lass uns aufstehen und wir beten noch zusammen. Nach der Uhr da hinten jetzt geht's ja schneller, hatte ich nämlich noch ganz viel Zeit. Lasst uns beten. Herr, da sind so viele Dinge, die du uns durch deinen Geist auch an der Reaktion und an den Dingen, die Nehemia aufgeschrieben hat, die für uns wichtig sind, denen wir folgen können, die wir als Leitlinie nehmen können. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns erinnerst, wo wir in Versuchung geraten, was Gemeinde betrifft oder uns selbst. Ich bitte dich, dass du etwas aus dem, was du heute Morgen hier uns gesagt hast, in unserem Herzen anstupst, dass wir es nicht vergessen. Wir möchten gerne, Herr, dass du wieder in dieser Welt so gesehen wirst, wie du wirklich bist. Wir möchten gerne rumgehen durch unseren Alltag und Menschen motivieren, eine Liebesbeziehung zu dir zu beginnen oder auch, wo sie schon haben, in dieser Liebesbeziehung zu reifen, ganz egal, wen wir treffen. Hilf uns dazu und gib uns große Effektivität darin. Segnete uns. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden, Herr. Amen.